Im zweiten Vortrag des heutigen Abends geht es also um die Fragestellung radikuläre Zyste und Co. Es geht also um die zystischen, zystoiden bzw. lytischen Veränderungen des Kieferknochens in der dentalen Computertomographie. Und wir sehen hier eben in der Analyse zystische bzw. lytische Veränderungen, sei es auch eben gemischte Veränderungen, das heißt, dass bei solchen Veränderungen auch ein gewisser sklerotischer Anteil dabei ist. Und wie schon bei den sklerotischen Veränderungen geht es eben auch hier darum, die Lokalisation zu beurteilen, einen Zahnbezug zu eruieren, die Begrenzung, die Binnenstruktur dieser Läsionen bildmäßig zu erfassen, den Bezug, den Kontakt zu den Nachbarstrukturen, gegebenenfalls eine Infiltration festzustellen. Und wir erarbeiten uns damit wiederum ein Spektrum, ein ganzes Sammelsurium an odontogenen und non-odontogenen Veränderungen. Und auch natürlich beim zweiten Vortrag liegt nun hier die Betonung auf der Combim-CT bzw. konventionellen CT. Und als Ausgangspunkt, auch hier sehen wir die konventionelle Radiographie. Gegebenenfalls gibt es auch hier wiederum Einzelfälle mit MRT-Bildern. Und wir sehen uns an, ein ganz buntes Spektrum von häufigen Veränderungen, von relativ typischen, wirklichen Blickdiagnosen. Aber wir sehen uns natürlich auch Fälle an, die das Ganze dann etwas interessanter und sexy machen, von seltenen Erkrankungen, wirklichen Einzelfällen. Und ich möchte Ihnen natürlich als Radiologe heute hier einige Tipps und Tricks mitgeben, wo ich glaube, dass die in der Praxis für Ihre Bildbefundung, Bildinterpretation wichtig sein können. Und wir sehen uns zunächst also wiederum die WHO-Klassifikation 2017 an. Und hier geht es zunächst einmal um die Zysten in dieser Klassifikation, um die odontogenen Zysten. Einerseits um die Gruppe der inflammatorischen Zysten und da ist zum Beispiel dabei eben die radikuläre Zyste, ganz klar. Um die entwicklungsbedingten Zysten, da ist also drinnen in diesem Spektrum die follikuläre Zyste, die Keratozyste bzw. auch zum Beispiel die laterale parodontale Zyste. Und natürlich auch in diesem Spektrum gibt es dann ganz seltene Fälle, die sich in Fallberichten in der Literatur niederschlagen. Wichtig zu sehen ist auch, jetzt abgesehen von der eigentlichen Gruppe der odontogenen Zysten, gibt es auch zystoide, gemischte Veränderungen im Bereich der benignen odontogenen Tumoren. Und das ist in der epithelialen Gruppe natürlich das gut bekannte Ameloblastom, der Pinborg-Tumor, also kalzifizierender epithelialer odontogener Tumor, in der mesenchymalen Gruppe zum Beispiel das odontogene Myxom-Myxofibrom. Und dann wiederum gibt es hier auch eben in dieser zu dieser Fragestellung der zystischen, lytischen Veränderungen, die Gruppe der Knochentumoren und assoziierten Läsionen. Und hier sehen Sie gelb unterlegt in der Gruppe zum Beispiel der Fibro- oder chondroossären Läsionen das ossifizierende Fibrom einerseits. Und dann gibt es eine ganze Gruppe bzw. diesen Block, den Sie hier sehen, Riesenzelläsionen und Knochenzysten, das sind also non-odontogene Veränderungen. Und hier gelb unterlegt ist die simple Knochenzyste bzw. das Riesenzellgranulom, das man vom Kind her kennt. Da gehört zum Beispiel natürlich dann auch dazu die aneurysmatische Knochenzyste. Das ist ein relativ komplexes Thema, aber auf das werden wir heute auch noch zu sprechen kommen, bzw. auch der Cherubismus als seltene Erkrankung. Natürlich gibt es hier auch, wenngleich selten, ein malignes Spektrum an Läsionen, nämlich einerseits die osteolytischen Metastasen eben im Gegensatz zum Spektrum der osteoplastischen. Und in diesen malignen lytischen Formenkreis gehört natürlich auch hinein das Multiple Myelom bzw. Plasmozytom, und dann gibt es da auch noch seltene Systemerkrankungen, das primäre Osere Lymphom bzw. Non-Hodgkin Lymphom zum Beispiel mit einem Knochenbefall. Jetzt abgesehen von diesen sekundären Läsionen, die sich da im Sinne eines Malignoms im Knochen präsentieren können, gibt es da wiederum eine Gruppe, die Sie hier sehen, der odontogenen Karzinome, die insgesamt Gott sei Dank selten zutage treten, selten diagnostiziert werden. Und da gibt es aber durchweg sozusagen lytisch-zystische Tumore, und sowas werden wir heute auch noch sehen, ist aber insgesamt sicherlich selten. Zunächst einmal geht es hier jetzt von einer radiologischen Betrachtungsweise wiederum um die benignen unilokulären Zysten und deren Differentialdiagnosen. Dieser erste Bildfall des 40-Jährigen mit Schmerzen in der Oberkieferfront auf der rechten Seite, das wird Sie jetzt möglicherweise langweilen, weil es handelt sich da natürlich um den klassischen Befund einer relativ großen radikulären Zyste, die in Wahrheit nicht nur im Frontbereich vorzufinden ist, sondern eine Ausdehnung von 1,1 bis 1,5 zeigt und ursächlich mit diesem wurzelbehandelten Zahn 1,3 in Verbindung steht. Warum zeige ich jetzt überhaupt diesen Fall? Weil Sie mittels CT bzw. Combim-CT im Endeffekt die Komplikationen dieser Zyste sehr gut abklären können, nämlich in allen Dimensionen. Und Sie sehen hier zum Beispiel, dass diese Zyste einen Durchbruch in den Sinus maxillaris zeigt, der dort mit einer Sinusitis einhergeht. Sie sehen auf der anderen Seite im koronalen Bild, dass der Nasenboden kortikal noch intakt ist. Das heißt, es besteht also da keine Protrusion dieser Zyste in die Nasenhaupthöhle hinein. Das ist also auch immer wieder eine Fragestellung. Und auf der anderen Seite sehen Sie im linken unteren Bild zum Beispiel, dass der Incisivus-Kanal hier arrodiert ist. Das ist natürlich auch immer eine Fragestellung, beziehungsweise ob hier eine palatinale oder bukale Cortex-Arrosion durch diese Zyste vorliegt. Das Bild auf der rechten Seite in axialer Schichtführung von Regio 1,1 bis 1,6, das zeigt Ihnen dann eineinhalb Jahre nach Zystentherapie bzw. nach WSR 1,2 bis 1,4, dass dort im Prinzip diese Zyste, die ehemalige Läsion, vollständig remineralisiert ist. Also es besteht dort keine Läsion mehr. Das können Sie natürlich dann in der Verlaufskontrolle mittels dreidimensionaler Bildgebung relativ einfach nachweisen, ob hier eine Rezidivläsion bzw. ein Zystendurchbau besteht oder nicht. Das bedeutet also, die Fragestellung, ist es eine radikuläre Zyste, ja oder nein? Das ist meistens eben, wenn man hier DVD bzw. CT macht, nicht die konkrete Frage, sondern es geht vielmehr darum, welche Komplikation besteht hier und wie ist die hier am Bild ausgeprägt oder nicht. Sie sehen jetzt weitere Beispiele, zum Beispiel in der oberen Bildreihe nun bei einem wurzelbehandelten, aber nur teilbefüllten Zahn 1,6, eine zunächst einmal am ersten Bild Läsion, die sich im Interfokalbereich befindet, die sich dann aber nach oben hin sozusagen als große zystische Veränderung entpuppt, die sich also hier breit in die Weichteile nach Bukal vorwölbt. Wichtig oder praktisch gesehen ist wahrscheinlich für Sie nicht uninteressant zu sehen, dass sie bei einer herkömmlichen Computertomographie immer die Möglichkeit einer Weichteilfensterung haben. Und diese Möglichkeit haben sie beim DVT, bei der CompimCD im Prinzip nicht. Das heißt also, die Weichteile können sie hier nur sehr eingeschränkt beurteilen, weil sie einen deutlich geringeren Weichteilkontrast haben. Das bedeutet also, wenn immer sie das Gefühl haben, dass hier eine Weichteilmitbeteiligung vorliegt, eine Zystenverlagerung, Protrusion bzw. eine Infiltration der bukalen Weichteile meinetwegen, dann ist eigentlich die CT die bessere Untersuchung, weniger die DVT. Für die Knochensituation natürlich allein kommt im CT tadellose Sache, und Sie sehen dann hier weitere Bildbeispiele, wo mittels CompimCD also wiederum ein Zystendurchbruch 1,7 in die Kieferhöhle abgebildet wird, beziehungsweise auf der anderen Seite in der unteren Bildreihe in dieser koronalen beziehungsweise orthoradialen Schichtführung, dass hier ausgehend von einem wurzelbehandelten Zahn, und das ist 4,5, der Nervenkanal auch arrodiert ist, beziehungsweise dieser Nervenkanal durch diese periapikale Läsion komprimiert wird. Und Sie sehen im linken Bild die herkömmliche Konfiguration rundlicher Natur dieses Nervenkanals. Das können Sie natürlich in drei Dimensionen mittels CompimCD beziehungsweise konventioneller CT hervorragend abgrenzen. Also das bedeutet insgesamt, wenn es um radikuläre Zysten geht, weniger um die Diagnosestellung per se, sondern vielmehr um die Darstellung beziehungsweise Abklärung der Komplikation. Warum habe ich diesen Fall hier mitgebracht? Es handelt sich hier um eine postoperative Mukozele in der Kieferhöhle. Das bedeutet also, ich möchte auf den Punkt hinaus, nicht alles, was primär ausschaut wie eine Zyste in der Kieferhöhle, hat auch tatsächlich etwas mit der Bezahnung zu tun. Und Sie sehen in der koronalen Schichtführung, dass dieser Schleimball, dieser expansive, wenn man so will, in Wahrheit kranial der Alveolarbucht liegt und dort den Orbiterboden arrodiert, auf der rechten Seite, beziehungsweise sich noch medial zur Nasenhaupthöhle hin vorwölbt. Und Sie sehen dann im axialen Bild, dass auch eine Vorwölbung beziehungsweise eine Arrosion der hinteren Wand des Sinus maxillaris besteht, beziehungsweise eine Mukozellenvorwölbung durch den alten Caldwell-Lück-Defekt in der Fossa canina, etwa Regio 1,4. Und das ist auch schlussendlich der Grund, warum es bei diesem 53-Jährigen zu dieser Mukozellenbildung in der Kieferhöhle gekommen ist. Es handelt sich also um eine langsam progressive postoperative Komplikation, bei der also nach der Caldwell-Lück-Operation aufgrund einer Kieferhöhlenthematik ursprünglich hier Synechien-Narbenbildungen in der Kieferhöhle entstanden sind, ein regulärer Abfluss nicht mehr gegeben war und sich dann diese Mukozele dort als Komplikation gebildet hat. Der Punkt ist eben, nicht alles, was in der Kieferhöhle zystisch aussieht, primär hat tatsächlich auch einen odontogenen bzw. dentogenen Hintergrund. Das ist also so als Differentialdiagnose gezeigt. Die nasopalatinale Zyste, das ist also beziehungsweise Canalis incisivus Zyste, eine, kann man sagen, spaßige Differentialdiagnose, wenn es um die Differenzierung radikuläre Zyste versus nasopalatinale Zyste im Oberkieferfrontbereich geht. Man sieht also anhand dieses Pano-Bildes bei zugegebenermaßen kariösen Defekten diese typische herzförmige Konfiguration. Und dann, und das ist vor allem wichtig, in der dreidimensionalen Bildgebung sehen Sie, dass die Apices 1,1, 2,1 durch die Zyste auseinandergedrängt werden. Es besteht also dort eine birnenkegelförmige Konfiguration dieser Zyste. Der Barospalt der Oberkieferfrontbezahnung ist erhalten und die Zyste wölbt sich dann auch noch gegen den Nasenboden vor. Typischerweise ist es so, dass die Apizes auseinandergeschoben werden, nicht aber erodiert werden. Ein Nasenbodendurchbruch, der ist dann relativ häufig. Definitionsgemäß spricht man von dieser nasopalatinalen Zyste bei einer Größe von 6 mm, wobei aber ein relativ prominenter Inzisivuskanal doch mit einer Häufigkeit in sozusagen Alltagsuntersuchungen festzustellen ist. Und diese nasopalatinale Zyste, wichtig eben, das ist eine entwicklungsbedingte non-odontogene Zyste. Eine Differentialdiagnose der periapikalen Läsion im Bereich der Oberkieferfront. Wenn wir beim Thema der entwicklungsbedingten Zysten bleiben, dann ist natürlich ganz klar zu nennen die follikuläre Zyste. Hier bei einem 30-Jährigen, da geht es wiederum in der dreidimensionalen Bildgebung. Jetzt abgesehen von der Achterbeurteilung besteht ein interradikulärer Verlauf, ja, nein, Ankylose, Dilaceration etc. Geht es in erster Linie darum, Komplikationen festzumachen. Man sieht, dass hier eine Nervenkanalerosion durch die Zyste vorliegt. Man sieht das genaue Lageverhältnis zur Zyste. Man sieht auch, dass hier eine beginnende Ablattung, beginnende Erosion am distalen Apex von 4-7 vorliegt. Wie gesagt, der Punkt ist hier wiederum weniger die Feststellung der Diagnose follikuläre Zyste. Das wird aufgrund des Panobildes meistens klar sein, sondern hier geht es auch wieder darum zu sagen, welche Komplikation liegt vor, wie ist die exakte Topografie, Nervenkanal, retinierter Zahn zu dieser follikulären Zyste. Bei der follikulären Zyste gibt es, je nachdem, wann diese Zyste im Vergleich zur Zahnentwicklung entstanden ist, verschiedene Morphologien. Das kann ein zentraler Typ sein, das kann ein lateraler Typ sein, ein zirkumferenzieller etc. Wichtig ist natürlich immer der perikoronale Bezug dieser Zyste zu dem retinierten Zahn. In der Literatur sondern in radiologischen Befunden wird häufig das, was Sie hier am Panobild in der oberen Bildreihe sehen, als Eruptionszyste bezeichnet. Quasi Zyste verbunden mit diesem Zahn, der hier jetzt quasi rauskommt. Das ist natürlich überhaupt nicht korrekt und natürlich ein Blödsinn, weil hier also die Diagnose des zentralen Types der follikulären Zyste vorliegt. Die Eruptionszyste im Gegensatz dazu ist eine pädiatrische Diagnose, wobei sich diese Eruptionszyste zwischen der Gingiva und dem Zahnfollikel befindet, typischerweise. Das heißt also, auf einem solchen Bild gar nicht sichtbar wird. Das sei nur sozusagen insgesamt zur Klassifikation gesagt, aber das ist wahrscheinlich eher ein radiologisches Problem als ein zahnmedizinisches. Interessant, wenngleich selten, ist im Unterschied dazu die paradentale Zyste. Und das sehen wir anhand dieses Panobildes. Das ist eine Zyste, die distal vom 4-8er in unserem Fall hier vorliegt und die typischerweise in Verbindung mit 3-8 oder 4-8 besteht. Und das ist keine follikuläre Zyste. Das ist eine Zyste, die in den Formenkreis der inflammatorischen Zysten gerechnet wird und auf einer rezidivierenden Perikoronitis bei einem teilretinierten Zahn 3-8 oder 4-8 beruht. Und das ist also eine entzündliche Veränderung, die sich typischerweise distal vom 8er abspielt und sozusagen in den Knochen, in den aufsteigenden Kieferast hineinfrisst. Ist das oft vorzufinden? Nein. Ist das relativ bildtypisch? Ja. Und eben typisch oder klassischerweise zu sehen mit einem teilretinierten Zahn 3-8 bzw. 4-8. Anderes Thema, auch natürlich die klassische Blickdiagnose, Staphne-Zyste, Staphne-Defekt, das ist keine eigentliche Zyste, unterhalb von der Regio 7 bzw. 8 im Unterkieferbereich bzw. Angulus mandibulae vorzufinden, unterhalb typischerweise des Nervenkanalverlaufs ein stanzartiger Defekt, der vom lingualen Kortex sich in die spongiöse Substanz hineinarbeitet und der histologisch gegebenenfalls Fettgewebe zeigt oder auch versprengtes Speicheldrüsengewebe, aber keine eigentliche Zyste, sondern eigentlich eine Pseudozyste repräsentiert. Das kann unter Umständen manchmal so aussehen, als ob hier ein periapikaler Bezug besteht. Eigentlich natürlich nicht und eigentlich typischerweise unterhalb des Nervenkanalsverlaufs, der gegebenenfalls arrodiert sein kann. Das ist also die Staphne-Zyste oder der Staphne-Defekt. Eine interessante Differentialdiagnose zur Diagnose der radikulären Zyste ist die laterale parodontale Zyste. Das ist also auch eine Zyste, die in den Bereich der entwicklungsbedingten Zysten fällt, typischerweise im jungen Erwachsenenalter zutage tritt, typischerweise im Eckzahn- bzw. Prämolarbereich und klassischerweise eine birnenförmige bzw. tropfenförmige Konfiguration hat, sich vom krestalen Kortex nach unten hin zu den Apices vorarbeitet. Der Parospalt ist intakt. Die Apices werden durch diese Zyste auseinandergedrängt. Das ist also eine interdentale, expansive zystische Veränderung, die aber mit einer apikalen Behärtung beziehungsweise einer radikulären Zyste nichts zu tun hat. Diese Zähne sind auch normalerweise eben vital und es besteht meistens bei einer solchen Veränderung ein schmerzloser Zufallsbefund. Das ist also die laterale parodontale Zyste. Die Keratozyste zeigt typischerweise eine unilokuläre, große, longitudinal expansive Veränderung, typischerweise in der Mandibula, eher selten mit einer Wurzelerosion verbunden. Und dann gibt es alle möglichen Erkrankungen aus dem Formenkreis der Syndrome, Gorlin-Golz natürlich first and foremost, das wir hier denken müssen. Und Sie sehen hier also zwei Panobilder von verschiedenen Patienten mit eben einer solchen ausgedehnten longitudinal expansiven Zyste. Das geht vom Prämolarbereich bis teilweise weit in den aufsteigenden Kieferast hinauf. Sie sehen dann auch in der CT, dass hier in dieser axialen Schichtführung sich die Zyste der Länge nach, quasi der Längsachse, wenn Sie so wollen, der Mandibula ausdehnt. Sie sehen hier wichtigerweise keine Septen. Es gibt die Diagnose des multizystischen Keratozyste. Das ist aber vergleichsweise selten. Also typischerweise handelt es sich um eine unilokuläre Zyste. Um eine große Zyste ganz häufigermaßen und wahrscheinlich wichtig auch noch zu erwähnen ist, unter anderem diese Keratozyste, diese Form einer Zyste, ist verbunden doch mehr oder weniger häufig mit einem retinierten Zahn, der hier nicht ursächlich ist, aber in nahe Bezug zu dieser Zyste vorzufinden ist. Diese beiden Bilder, wo Sie die Beschriftung DWI erkennen können. Das sind MR-Bilder diffusionsgewichtete Bilder. Was bedeutet das? Sie können jetzt, auch wenn Sie jetzt vielleicht praktisch mit MAT wenig am Hut haben, erkennen, dass Sie morphologisch auf diesen Bildern quasi nichts erkennen können. Also morphologisch gesehen, da kann man eigentlich kaum hier eine Struktur differenzieren. Der Pfeil hier weist auf eine sogenannte Diffusionseinschränkung. Das bedeutet also, dass dort die Branche-Teilchenbewegung in einer Läsion herabgesetzt ist. Und der radiologische Schmäh, wenn Sie so wollen, ist nun, dass sich diese diffusionsgewichtete MRT-Bildgebung hervorragend eignet, Rezidive einer Keratozyste zu detektieren bzw. darzustellen. Weil häufig haben diese Patienten doch irgendwelche nicht vollständig mineralisierten Residualveränderungen, die aber vielleicht aufgrund der CT und einer fehlenden Dynamik nicht genau zuordnenbar sind. Und das kann man eben mit dieser Diffusionseinschränkung, die hier in der MAT darstellbar ist, machen. Das heißt also, diese Diffusionseinschränkung ist wegweisend zur Darstellung bzw. zur Abgrenzbarkeit, Detektierbarkeit des Rezidivs der Keratozyste. Das gilt im Übrigen nur für die Keratozyste, das ist ein spezifisches Phänomen. Eine Keratozyste ist ja sowas, grob gesagt, wie ein Epidermoid, das heißt auch das Cholesteatom, das ist jetzt sozusagen offlines, natürlich nicht direkt im zahnmedizinischen Bereich zu finden, sondern im Mittelohr meistens. Das ist im Wesentlichen das gleiche Phänomen, das kann auch mittels einer solchen diffusionsgewichteten Bildgebung abgeklärt werden. Genauso eben wie das Epidermoid, wenn man so will, des Kieferknochens, die Keratozyste. Eine interessante Differentialdiagnose zur radikulären Zyste ist die simple unikamerale Zyste, genannt auch juvenile Knochenzyste. Diese Läsion liegt meistens in der Mandibula, häufig irgendwo in der Unterkieferfront. Aufgrund des Banobefundes sieht man hier eine Aufhellung mehr oder weniger. Was hier auch sichtbar eigentlich ist, dass der Barospalt durch diese Läsion praktisch nicht angegriffen wird. Das Ganze sieht man dann auch in der CD-Bildgebung. Der Barospalt ist im Prinzip intakt, das heißt also, diese Läsion spielt unterhalb der Apex-Ebene. Und interessant ist, diese Veränderung ist nur sehr gering expansiv, das heißt, es besteht kaum eine bukale oder lingualseitige Cortex-Arrosion. Und das wiederum ist auch wegweisend für die Diagnose der unikameralen Knochenzyste, ist gleich juvenile oder solitäre Knochenzyste. Das bedeutet auch, diese hat histologisch gesehen im Unterschied zu anderen Zysten nicht das typische Lining, sondern ist ein blutig tingierter, flüssigkeitsgefüllter Hohlraum, wenn man so will. Das ist vielleicht sozusagen der nächste Fall interessant, an den denkt man möglicherweise weniger. Es besteht also hier ein Pitfall eines erweiterten Nervenkanals und das spielt jetzt Regio 3,8, 3,7 im Unterschied zur normalen rechten Seite. Dort ist schon einmal, wie gesagt, aufgrund des Banobildes, dann auch aufgrund des CT-Bildes der Nervenkanal ovalea erweitert. Diese Patientin klagt über Sensibilitätsstörungen seit längerer Zeit im Unterkiefer auf der linken Seite, wobei aber periapikal gesehen keine Läsion vorzufinden ist. Obgleich diese Konstellation selten ist, muss man hier an zwei Dinge ganz klar denken. Einerseits, es kann sozusagen nur eine Kanalvariation vorliegen, also eine Seitenasymmetrie der Weite der Kanäle. Das heißt, praktisch gesehen muss man immer vergleichen, wie schaut es auf der anderen Seite aus oder nicht. Und in Zusammenhang eben auch mit dieser Klinik und nur der einseitigen Kanalerweiterung wurde dann diese MR-Untersuchung hier veranlasst. Und die MR-Untersuchung ist, wenn Sie eine neurogene Fragestellung haben, die federführende Untersuchung aufgrund des hohen Weichteilkontrastes. Sie sehen jetzt in dieser koronalen Schichtführung der MR eine kontrastmittelaufnehmende ovaläre Veränderung, das ist dort, wo dieser rote Pfeil hinzeigt, im Bereich des Nervenkanals bzw. im Bereich des Foramens auf der linken Seite. Und dieser Befund, der ist wegweisend für den neurogenen Tumor des Nervus alveolaris inferior. Das ist typischerweise das Schwannom. Obgleich es selten ist, muss man sozusagen bei einer unilateralen Kanalerweiterung an die Möglichkeit einer solchen Läsion denken. Das heißt, insbesondere dann, wenn also bei diesen Patienten unklare neurogene Beschwerden vorliegen. Ja, also wie gesagt, einerseits Möglichkeit Kanalvariation oder andererseits wirklich ein neurogener Tumor. Die nächste Gruppe ist die Gruppe der benignen multilokulären Zysten und Differentialdiagnosen. Und wie schon zuvor sozusagen abgefragt oder eine Fragestellung gekommen ist, der aneurysmatischen Knochenzyste. Die aneurysmatische Knochenzyste ist insofern interessant, weil diese de novo im Wesentlichen nur ganz selten auftritt. Das bedeutet also, im Unterschied zur aneurysmatischen Knochenzyste, die man im Extremitätenskelett findet, ist die aneurysmatische Knochenzyste im Kieferbereich meistens der Ausdruck einer anderen ursächlichen Läsion, zum Beispiel eines Ameloblastoms. Das bedeutet also, in unserem Fall haben wir wirklich die seltene Konstellation eines jungen Erwachsenen. Es bestammt ursprünglich der Ameloblastom-Verdacht aufgrund dieser multizystischen, großen, gekämmerten Läsion. Dieser hat sich aber durch multiple Biopsien nicht bewahrheitet. Das heißt also, es liegt hier eine rein tatsächlich aneurysmatische Knochenzyste vor, die multiple blutgefüllte hämorrhagische Hohlräume zeigt. Man sieht auch etwas im Seitenvergleich, dass hier Apices im Molarbereich anresorbiert sind. Eine Zahnverlagerung in dem Sinn ist nicht sichtbar. Aber wichtig zu sehen ist, wenn man eine solche mutmaßlich aneurysmatische multiseptierte Zyste sieht, steckt meistens tatsächlich eine andere, eine tumoröse Läsion dahinter. Und hier zum Beispiel sehen wir jetzt den klassischen Befund eines Ameloblastoms. Auch das Ameloblastom kann relativ häufig mit retinierten Zähnen verbunden sein. Es besteht bei diesen Patienten als eine ausgedehnte, seifenblasige Veränderung im Panobild, also auch in den CT-Bildern, im Prinzip im, ja, Großteil des vierten Quadrantens. Es besteht auch eine deutliche Ausdehnung hin, einerseits nach lingual, nach bukal. Sie sehen im unteren CT-Bild, dass auch da in so einer Zyste so ein Art Sediment besteht. Man sieht auch hier Kontrastmittelaufnahmen. Das ist auch ein Zeichen des Ameloblastoms. Das Ameloblastom eignet sich primär nicht gut für eine DVD-Kombim-CT-Abklärung, sondern das ist eigentlich eine Veränderung, die müssen Sie, sollten Sie mittels konventioneller CT abklären, beziehungsweise auch mittels intravenöser Kontrastmittelgabe. Wichtig zu sehen ist auch, dass da eben oft irgendwelche nodulären Weichteilanteile gibt, die Sie mit der konventionellen nativen CT schlecht erkennen können, beziehungsweise auch mit der DVD. Das heißt, da muss man auf kontrastmittelgestützte Untersuchungen ausweichen beim Ameloblastom. Und hier habe ich noch ein Sammelsurium an Ameloblastomen mitgebracht. Wenn Sie zunächst einmal die obere Bildreihe links oben, beziehungsweise dieses CT-Bild oben in der Mitte betrachten, dann sehen Sie hier typischen Befund einer septierten Zyste, teilweise mit Cortex-Frakturierungen und auch ganz offensichtlicher Apex-Resorption 4748. Also das ist der typische Befund des Ameloblastoms. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich dann eine Frage der mehr oder weniger der Histologie, nicht so sehr der Radiologie bzw. der Bildgebung dann. Sie haben in der unteren Bildreihe zunächst den mutmaßlichen Befund einer großen radikulären Zyste, vielleicht ausgehend von diesem wurzelbehandelten Zahn 1-2. Und diese Zyste wölbt sich da noch palatinal vor, sowie auch in die Alveolarbucht etc. In Wahrheit hat die Histologie hier gezeigt, dass es sich um ein unizystisches Ameloblastom handelt. Ja? Was im Nachhinein vielleicht darauf hinweisen könnte, ist die Größe dieser Zyste, die doch relativ beachtlich ist. Aber nichtsdestotrotz, es gibt seltene Diagnosen, dessen muss man sich bewusst sein. Und die seltene Diagnose liegt auch hier mit diesem Klarzellkarzinom vor. Das ist also das Pano-Bild rechts oben. Sie sehen hier also eine zystoid-lytische Veränderung, Regio 2, 6 bis 8 oder 2, 7, 8 eigentlich. Und in der CT sehen Sie dann, dass diese Aufhellung dort mit einer Weichteilläsion verbunden ist, die sich da in die Kieferhöhle noch vorwölbt. Und diese Weichteilläsion hat so eine kleine, zarte Verkalkungsstruktur drinnen. Ich persönlich habe diesen Fall ursprünglich als Ameloblastom befundet. Das war leider nur halb richtig, weil es hat sich nämlich herausgestellt, dass in diesem Ameloblastom eine maligne Transformation in ein Klarzellkarzinom bestand. Der wichtige Punkt nur ist, eine solche Läsion mit einem solchen Weichteilanteil, mit solchen intralesionalen Verkalkungen darf man nicht als simple radikuläre Zyste abtun, sondern da muss man sicherlich dann weiter nachwassern. Ist es ein Ameloblastom, ist es vielleicht sogar ein Malignom, wie in diesem seltenen Fall hier. Zur Gruppe der multizystischen Prozesse bzw. Differentialdiagnose der Ameloblastome gehört auch der Pimpurg-Tumor, der verkalkende epitheliale Tumor. Wir sehen hier wieder einen großen multizystischen Prozess, der mit einem retinierten Zahn hier verbunden ist. Oder der retinierte Zahn tritt hier, sagen wir, auch auf. Was aber dennoch, und das gibt dann gleich quasi die Nomenklatur her, auffällig ist, diese Septen sind außergewöhnlich stark verkalkt. Also es besteht wirklich hier so eine stippchenförmige, feine Verkalkung überall im Bereich dieser Zyste. Und diese Veränderungen sind bildmäßig, das sieht man auch natürlich dann in der CT-Untersuchung hier, in axialer bzw. koronaler Schichtführung, wegweisend zur Diagnose des verkalkenden epithelialen Tumors, wenngleich selten, aber in einer solchen Konstellation relativ bildtypisch. Die Differentialdiagnose des odontogenen Myxofibroms, das ist für mich persönlich so etwas wie ein Chamäleon, kann man sagen. Muss ich persönlich sagen, habe ich, glaube ich, auch noch nie richtig diagnostiziert, zu meiner Schande. Sie sehen anhand des Pano-Bildes, dass hier also so eine eigentlich Lyse, die in den Rändern relativ unscharf ist, besteht und feine, ganz feine, am CD-Bild sieht man die dann eher schlechter, ganz feine Septenstrukturen. Es liegt also hier die multizystische Form des Myxofibroms vor, wobei dieses Myxofibrom auch unizystisch sein kann, auch seifenblasenartig sein kann, sich ja im Sinne einer einzelnen expansiven Zyste manifestieren kann. Da gibt es also ganz unterschiedliche Spielarten. häufig in der Mandibula, weniger häufig in der Maxilla vorzufinden. Eine Differentialdiagnose, die immer wieder vorkommt, aber die zumindest dort sozusagen, wo Kieferchirurgie gemacht wird, für die Radiologen zu sehen sein wird, aber insgesamt leider vom Bildeindruck her nicht unbedingt typisch oder eine ist und daher keine wirkliche Blickdiagnose repräsentiert. Interessant ist vielleicht auch dieser Fall, und zwar der Fall des intraoseren Hemangioms. Es wird also hier zunächst am Panobild bzw. CT-Bild eine multizystische Läsion vorgetäuscht, die aber als solches gar nicht besteht, sondern es besteht dort eine auffällige Vergröberung der Trabekelstruktur, so eine Art wabenartige Struktur. Und diese wabenartige Struktur repräsentiert wiederum dieses schwammartige intraosäre Hemangiom, das sich auch klinisch bei dieser jungen Dame als bläuliche Mucosa-Erhabenheit Regio 3-8 manifestiert und wo es eben immer wieder zu Schleimhautblutungen in diesem Bereich kommt. Das ist jetzt wahrscheinlich für Sie als Zahnärzte insgesamt weniger bekannt, aber wenn immer Sie den Verdacht haben, dass im Knochen oder sei es auch außerhalb des Knochens, am Knochen angelagert, eine vaskuläre Läsion besteht, dann gibt es zwei Formen der Untersuchung. Zum einen der Ultraschall, wenn es sich um eine leichte Läsion handelt. Den kann man als First-Line-Untersuchung gut machen. Und in zweiter Linie die MRT, und zwar die MRT, und das sehen Sie hier als MRA und MRV beschriftet in koronaler Bildebene, bezieht sich auf die MR-Angiografie. MRA bedeutet MR-arteriell und MRV bedeutet MR-venös. Und was Sie nun mit dieser Technik darstellen wollen, ist, ob hier diese Läsion ein arterielles Fiedergefäß zeigt oder nicht. Und das tut es nicht, weil es eben ein Hemangiom ist. Das heißt, eine Malformation, wenn man so will, mit niedrigem Fluss, sondern es zeigt sich erst eine Füllung dieses Hemangioms in der venösen Gefäßphase. Das ist also ein Phänomen, das man natürlich wissen möchte, vor allem dann, wenn man hier irgendwelche Resektionen, Therapien etc. plant. Besteht da ein arterieller Fluss oder besteht zum Beispiel im Gegensatz dazu eine große drainierende Vene oder besteht hier eigentlich weder noch ein arteriell zuführendes Gefäß oder sozusagen ein großes venöses abführendes Gefäß. Das können Sie also einerseits, wenn die Läsion eben oberflächlich zum Beispiel irgendwo in den Weichteilen liegt, kann man das mit Ultraschall zunächst einmal gut abklären. Wenn das im Knochen liegt, dann muss man weitere Untersuchungen MRT mit Angiografie denken. Das Riesenzellgranulom, das fällt auch in die Gruppe der multizystischen Prozesse. Das ist eine typische pädiatrische Diagnose. Wir sehen hier zwei verschiedene Fälle. Einerseits im Oberkieferbereich in dieser koronalen Schichtführung bei einem etwa 6-jährigen Kind, wo auch Zahnkeime in dieses Granulom hineinverlagert sind. Und auf der anderen Seite sehen wir dann im aufsteigenden Kieferast-Angulus Mandibulae auf der rechten Seite eine weitere derartige Veränderung. Diese Veränderungen können auch ja, mehr oder weniger uni- bzw. multilokulär ausgebildet sein, sind in der Regel sehr expansiv, verlagern beim Kind Zahnkeime bzw. können die Zahnkeime in entsprechender Weise schädigen, arrodieren etc. Und wie gesagt, das ist eine, wenngleich seltene Differentialdiagnose in der Pädiatrie, das Riesenzellgranulom in der ersten Lebensdekade. Artverwandt zu den Riesenzellgranulomen ist histologisch der braune Tumor. Und der braune Tumor ist ein Ausdruck des Hyperparathyroidismus. Und wir haben hier den besonders tragischen Fall eines 10-Jährigen. Und dieser 10-Jährige, das war ein Flüchtlingskind mit einem unbehandelten Nebenschilddrüsenadenom und einer massiven Hyperkalzämie. Das heißt also, das ist natürlich etwas, was natürlich dieser schwierigen Lebenssituation geschuldet ist, dass das nicht vorzeitig rechtzeitig behandelt worden ist. Und aufgrund dieses bestehenden Hyperparathyroidismus ist es hier zur Ausbildung von braunen Tumoren in der Mandibula gekommen. Das sieht man hier sehr gut. Das sind also diese sklerotisch septierten, milchglasartigen, großen Vorwölbungen, die man hier sieht. Und auf der anderen Seite handelt es sich natürlich beim Hyperparathyroidismus eine Multisystemerkrankung, die auf sämtliche Skelettanteile geht. Und man sieht auch hier sklerotische Veränderungen im Bereich der Halswirbelsäule dargestellt, beziehungsweise des Schädelknochens. Also insgesamt sozusagen das volle Spektrum der knöchernen Veränderungen des Hyperparathyroidismus, in dem Fall eines primären Hyperparathyroidismus auf Basis eines unbehandelten Nebenschilddrüsenadenoms. Cherubismus, das hängt sozusagen auch mit Riesenzell-Läsionen zusammen. Das ist eine seltene genetische Erkrankung, die eine massive Auswirkung auf das Gesicht hat. In erster Linie die Mandibula betrifft, dort zu einer massiv gesteigerten Osteoklastentätigkeit führt und auch ein multilokulär-zystisches Erscheinungsbild bietet. Und man sieht anhand dieser CT-Bilder, es ist nicht nur der Unterkiefer hier betroffen, sondern es ist auch der Oberkiefer betroffen und es wird dadurch, das sieht man relativ gut anhand dieser 3D-Rekonstruktion, der Orbiterboden bzw. der Orbiterinhalt nach oben hin verlagert. Warum Cherubismus? Dieser Cherubismus bezieht sich sozusagen bildmäßig auf das Engelposaunengesicht, hat leider aber sozusagen nichts mit der Idylle des Engelskindes zu tun, sondern leider eine schwerwiegende, seltene Erkrankung für den Gesichtsschädelbereich, die in das differenzialdiagnostische Spektrum der multizystischen Läsionen einzuordnen ist. Und wiederum hier am Ende sozusagen der letzte Themenblock. Es geht um die Malignomveränderungen, um die lytischen Malignomveränderungen und um die Differentialdiagnosen dazu. Im zahnärztlichen Bereich weniger, aber natürlich im kieferchirurgischen Bereich ein Alltagsgeschehen, sind die per continuitatem Arrosionen, Destruktionen, Infiltrationen des Ober- oder Unterkiefers im Rahmen von Gesichtsschädelmalignomen. Und in dem Fall haben wir also einen ausgeprägten Tumor am Zungenrand auf der rechten Seite im Sulcus tonsilloglossus, der sich auch nach unten zieht in den Bereich des Mundbodens hinein. Am Panobild sieht man Regio 4-7 eine Strukturaufhellung mit einer, ja, sagen wir, geringen kortikalen Ausdünnung, wobei, wie gesagt, auch hier jetzt auch in Referenz zu den im vorigen Vortrag genannten osteoplastischen Metastasen man da sich befundmäßig eigentlich jetzt aufgrund des OPTGs sicher nicht weit hinauslehnen kann. Im CD-Bild wird dann das ganze Ausmaß hier bewusst. Da besteht also eine deutlich verstärkte Sklerose, eine Lyse des Knochens, eine kortikale Unterbrechung, die also nicht nur eine Periostinfiltration suggeriert, sondern ganz klar ein höhergradiges Tumorstadium im Sinne einer ganz klaren Mandibularinfiltration durch dieses große Karzinom. Natürlich, wann immer, das ist klar, ein solcher Verdacht besteht, sind weiterführende Untersuchungen zu veranlassen. Da ist natürlich dann die DVT nicht mehr die geeignete Untersuchung, um hier einerseits das Tumorstadium bzw. auch den Halslymphknotenbefund zu machen. In den Bereich der lytischen Veränderungen fallen natürlich auch sämtliche Erkrankungen hinein, wie lytische Metastasen, zum Beispiel beim Nierenzellkarzinom, beim metastasierenden Bronchialkarzinom. Und Sie sehen hier anhand dieses CT-Bildes im Weichteilfenster links oben, dass dieser Prozess natürlich auch mit einer deutlichen Weichteilkomponente verbunden ist und sich nicht nur auf den Knochen bezieht. Auch lytische Veränderungen sind vorzufinden bei zum Beispiel diesem Osseum-Befall bei Non-Hodgkin-Lymphom. Das ist also eine diffuse Osteolyse dort, die nicht scharf abgegrenzt ist, wie im Sinne einer Zyste, sondern mehr oder weniger unscharf sich in alle möglichen Richtungen ausdehnt, den Kortex dort erodiert. Also ein solcher Prozess suggeriert einen Malignom primär aufgrund des Bildbefundes. Natürlich auch das multiple Myelom mit Knochenbefall, das ist hier in der unteren Bildreihe dann vorzufinden, immer oder regelhaft mit Weichteilanteilen verbunden, in dem Fall ein ganz großer, ja, knotenartiger Weichteiltumor im Bereich des aufsteigenden Kieferastes beziehungsweise schon von der Molarregion her rührend mit einer pathologischen Unterkieferfraktur auf der rechten Seite verbunden. Und eben solche Osteolysen zeigen sich bei dem Patienten dann auch im Bereich der Halswirbelsäule. Beim Kind, wie gesagt, wenngleich selten, aber dennoch muss man daran denken, gibt es den Knochenbefall zum Beispiel im Rahmen der Langerhanszellhistiozytose. Man bezeichnet das, diesen Bildbefund, als Punched-Out-Osteolysis. Was bedeutet das? Das ist also eine stanzartige Osteolyse, die hier, wie in unserem Fall, im Bereich 3, 7, 8 Angulus vorzufinden ist. Es besteht dort auch eine Arrosion der Zähne, beziehungsweise keine in dem Sinn zystische Vorwölbung in die Weichteile, sondern wirklich quasi eine fehlende Knochensubstanz im Sinne dieses stanzartigen Defektes. In einem solchen Fall, und das betrifft natürlich dann nicht nur mehr die Zahnärzte, sondern die Pädiater, sind natürlich dann weitere Untersuchungen zu veranlassen, um das Kind dann in Folge systemisch abzuklären. Wichtig ist nur, wie gesagt, wenn immer eine solche Osteolyse bei einem Kind auftritt, wenngleich selten, muss man an die Möglichkeit einer solchen granulomatösen Erkrankung denken. Das wird natürlich auch dann, wenn das sozusagen eine Erstmanifestation sein sollte, einer Biopsie zugeführt werden müssen. Akute Osteomyelitis, warum habe ich das hier hineingegeben? Das ist auch eine relativ schwierige Sache, wenn es jetzt um die radiologische Betrachtungsweise geht. Das mag von klinischer Seite her mehr oder weniger häufig schon, sage ich einmal, straightforward sein, von radiologischer Seite ist es das nicht. Und zwar, man sieht hier aufgrund des Banobildes einmal eine diffuse Aufhellung im Eckzahnbereich zwischen 3,2 bzw. 3,3 und auch dort ist sozusagen irgendetwas, was sich zwischen die Apizes schiebt. Wichtig ist hier, wenn man sich diese CT-Bilder anschaut, dann sieht man irgendwie eine Verringerung der Knochensubstanz, der spongiösen Substanz im Vergleich zur umgebenden Prämolarenregion. Und wenn immer man einen solchen Befund sieht, muss man eigentlich sozusagen weiterschalten im Kopf? Ist das möglicherweise ein infektiöser Prozess, der hier das Knochenmark betrifft? Ist das sogar vielleicht ein malignom-verdächtiger Prozess? Als Differentialdiagnose kommt hier sicher in Betracht ein intraoseres Lymphom zum Beispiel. Und eigentlich sind solche Patienten mit einer akuten Osteomyelitis einer MR-Untersuchung zuzuführen. Wir sehen jetzt hier anhand dieser Bildreihe STIR bzw. T1 Bilder von einem anderen Patienten, etwa aus der Regio 4-6. Und was Sie hier zunächst einmal auf diesem STIR-Bild erkennen können, ist dieses helle Knochenmarksignal. Das ist in Zusammenschau mit dem herabgesetzten, mit dem dunklen Signal am T1-Bild ein Knochenmarködem. Und dieses Knochenmarködem ist hinweisend auf eine Infiltration des Knochenmarks, eben dort hinweisend auf eine Osteomyelitis, die in dem Fall eben eine akute Osteomyelitis repräsentiert hat. Das heißt, die Sensitivität aufgrund der Darstellbarkeit des Knochenmarködems ist in der MRT viel höher als in anderen bildgebenden Verfahren. Die DVT bzw. Pano wird natürlich dennoch gemacht, um hier apikale Läsionen, Zysten etc., Differentialdiagnosen des Zahnapparates ausschließen zu können. Wenn wir also zystische bzw. lytische Veränderungen uns anschauen, dann müssen wir uns primär zunächst einmal fragen, handelt es sich also um einen uni- oder multilokulären Prozess, um eine richtige Zyste oder um eine Lyse? Wo ist diese wiederum lokalisiert? Gibt es einen Zahnbezug, ja oder nein? Wie ist die Begrenzung zu Nachbarstrukturen? Wie ist die Binnenstruktur etc. etc.? Und wir haben hier also gesehen, da gibt es ein ganz buntes Spektrum an odontogenen und non-odontogenen, hauptsächlich gutartigen Veränderungen. Und wir sozusagen müssen immer insgesamt im Kopf haben, erstens radikuläre Zyste, zweitens follikuläre Zyste, Keratozyste. Das sind also die häufigsten, wenn wir insgesamt wollen. Ameloblastom und Metastasen, wenn es also in den Bereich der lokal aggressiven oder bösartigen Prozesse geht. Das heißt also, dass diese paar Diagnosen sind also einmal ganz wichtig, die man im Kopf haben muss. Aber wie Sie heute gesehen haben, gibt es, wie gesagt, noch die CoKG. Und diese CoKG, die stellt im Vergleich zu den etablierten Diagnosen natürlich auch ein ganz interessantes Spektrum dar, das man im Einzelfall sicher nicht außer Acht lassen darf. Und damit darf ich mich vielmals bedanken. Und ich erwarte mit Freude wieder Ihre Fragestellungen, Kommentare und Bemerkungen. Danke.
Erste Frage ist, waren bei dem Bild mit den radikulären Zysten, war das CT-Bilder oder war das CBCT-Bilder?
Da müssen wir, glaube ich, zurückschauen. Ja. Beides. Also, was man hier sieht, diese Bilder repräsentieren jetzt also eine Knochenfensterung in der herkömmlichen Computertomographie. Das ist also dieser Fall des 40-Jährigen gewesen. Und ich glaube, wenn wir jetzt sozusagen in den zweiten Fall mit der radikulären Zyste gehen, dann ist es hier so, dass diese alle Bilder, die wir hier sehen, aus dem DVT-Bereich stammen. Ja. Es ist im Endeffekt da eigentlich nur auf die Verfügbarkeit zurückzuführen, beziehungsweise auf den Veranlasser, auf den Zuweiser, auf das Institut, wo das gemacht worden ist. Das hat jetzt keinen spezifischen Grund, warum das eine oder das andere hier gemacht worden ist. Und ich würde auch anhand dieser Fälle eigentlich sagen, es ist fast gleichwertig zu beurteilen in dem Fall, wie man jetzt da jetzt noch auf dem mittleren oberen Bild sieht, diese Zyste, die sich da in die Weichteile vorwölbt, würde ich persönlich wahrscheinlich eine CT machen, wenn man hier die Möglichkeit zu der Weichteilkontrastierung hat.
Danke.
Gut, nächste Frage ist, die Keratozyste, wie schnell wachsend ist die? Weil ich meine, das muss man ja, ist das jetzt, sag ich jetzt mal, das Panoramaröntgen wird alle 2 Jahre gemacht, ja? Jetzt ist die Frage, kann das so schnell so ausarten, wie man da jetzt gezeigt hat, oder ist das einfach...
Ja, also diese Fälle hier, das sind sicher, würde ich sagen, Fälle, die sich über mehrere Jahre abgespielt haben.
Schon, okay.
Aber typischerweise kommen die Patienten posttherapeutisch dann schon, wenn da diese Zyste, wie auch immer, kieferchirurgisch behandelt worden ist, nach 6 Monaten wieder, um einmal zu schauen, ob dort in irgendeiner Weise ein Rezidiv ist oder nicht. Ja. Aber das ist jetzt kein Prozess, den man innerhalb weniger Wochen erwarten darf.
Gut. Dann hatten wir die Frage Frakturanfälligkeit bei Ameloblastomen.
Muss ich ganz ehrlich sagen, also bei Keratozysten, Ameloblastomen ist die Frakturanfälligkeit aus dem täglichen Alltag heraus eher ein geringes Problem. Ja.
Dann bei welchen Zysten besteht ein Entartungsrisiko? Oder wo muss man halt dann weiterführende Maßnahmen?
Das ist schwierig zu sagen. Wo sicher das Problem liegt, das ist beim Ameloblastom. Ja, also bei der Keratozyste ist es mir aus der Praxis her eigentlich nicht bekannt. Das Ameloblastom, das wird immer mit Argusaugen beobachtet, weil es hier auch Übergänge in das ameloblastische Karzinom gibt. Es gibt auch den Fall, habe ich aber nicht gezeigt, der glandulären, odontogenen glandulären Zyste. Das ist eine Zyste, eine seltene Zyste, die im Erwachsenenalter zutage tritt. Meistens auch eine große unizystische Veränderung. Und bei der, weiß ich, muss man auch aufpassen, weil es hier nämlich Übergänge oder verschiedene Histologien gibt, aber zumindest auch eine Linie sozusagen zum Mukoepidermoidkarzinom hin. Aber praktisch gesehen ist sozusagen das Ameloblastom sicher das, auf das man aufpassen muss, und da ist auch dieser Fall gezeigt, wo im Ameloblastom dann das Klarzellkarzinom aufgetreten ist.
Ja, danke. Dann dreimal wurde die Frage gestellt, also sollte man jetzt retinierte Zähne prophylaktisch entfernen oder nicht? Also sozusagen, dass...
Um sozusagen nicht Gefahr in die Zysten zu laufen.
Gibt es da irgendwelche Daten?
Ja, das ist vielleicht wirklich dämlich, was ich jetzt sage, aber da müsste man einen Zahnarzt fragen. Also daran denke ich nicht. Es gibt, wie gesagt, bei den Keratozysten, beim Pimborg-Tumor, beim Ameloblastom, ein erhöhtes Aufkommen oder eine erhöhte Prävalenz an retinierten Zähnen, die dort in Verbindung mehr oder weniger mit dieser Läsion stehen. Sind die ursächlich dafür? Da gehen, glaube ich, die Meinungen ganz schwer durcheinander, und das ist auch, glaube ich, nicht wirklich geklärt. Ja, aber davon wird wahrscheinlich keine Rede sein, dass die zur Prävention quasi entfernt werden müssen.
Gut, und dann haben wir noch Cherubismus, ist die Therapie und die Lebenserwartung.
Ja, also da gibt es beim Cherubismus, bei der Therapie, da bin ich natürlich auch nur teilweise kompetent dafür, also was ich weiß, werden da alle möglichen Therapien sozusagen veranlasst, die Osteoklastentätigkeit dort stoppen. Das ist teilweise ein selbstlimitierender Prozess. Der Prozess startet meistens im Kindesalter und der setzt sich dann bis zum jungen Erwachsenenalter fort. Aufgrund der Konstellation jetzt rein hier ist mir eine schlechte Prognose nicht bekannt, obgleich es auch wiederum Cherubismus in Verbindung mit sozusagen Syndromen gibt. Aber das ist eine Fragestellung, also da, ja, die ich als Radiologe auch nur sehr, sehr eingeschränkt beantworten kann. Was ich sicher weiß, dass das eigentlich keine im Fall, also Normalfall, das klingt jetzt blöd, weil es ist ja sehr selten, aber sozusagen keine kieferchirurgische Therapie im eigentlichen Sinn, Resektion oder so etwas nach sich zieht.
Gut, und die letzte Frage, die da gestellt wurde, sag jetzt mal, ist bei Zysten ein Ganzkörperscreening, ist das für irgendeine interessant oder für irgendeine der Zysten, sollte man das andenken, wenn man sagt, okay, man hat, ja, bei der Radikulären würde ich das nicht machen, aber...
Nein, also es gibt, wie gesagt, hier einzelne Erkrankungen, die irgendwie einen Systembezug haben können. Natürlich, wenn es sich in Wahrheit um keine Zyste handelt, sondern um ein lytisches Malignom.
Ja,
wenn es sich, muss man ganz ehrlich sagen, um die fibröse Dysplasie handelt, ja, dann ist mir aus der Praxis her eigentlich auch nicht bekannt, dass jemand, eine junge Dame meinetwegen, die hier eine fokale fibröse Dysplasie hat, dann sozusagen ganz Körper untersucht würde, ob hier eine polyostotische Form vorliegt oder nicht. Also wenn der Patient das schon, wenn der Patient eine syndromale Erkrankung hat und da gehört, wie gesagt, McEwen-Albright dazu, dann haben diese regelmäßige Kontrollen. Aber die haben, wie gesagt, auch noch andere Probleme. Ja.
Danke.